SWR Kultur. Gespräch.
Mit Gregor Papsch und der Historikerin Lyndall Roper. In Melbourne ist sie geboren, in Oxford lehrt sie seit vielen Jahren vor allem deutsche Geschichte der frühen Neuzeit. Hallo Lyndall, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr gerne, Lyndall. Dass wir heute hier zusammensitzen, das hat mit Ihrem neuen Buch zu tun und einem großen Jubiläum, das in Deutschland begangen wird, 500 Jahre Bauernkrieg. Wir sind im SWR-Studio in Freiburg. Das passt sehr gut zu unserem Thema, denn die Aufstände damals nahmen ihren Lauf vor allem in Südwestdeutschland. Warum interessiert sich eine australische Historikerin, die in Großbritannien forscht, so sehr für den deutschen Bauernkrieg?
Also die deutsche Geschichte hat mich immer fasziniert. Und nach dem Studium in Australien, da war ich so 21 Jahre alt, da bin ich in den Flugzeug gestiegen und bin dann nach Deutschland geflogen. Ich habe überhaupt nicht geahnt, dass ich nicht nach Australien zurückgehe. Und wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in den Flugzeug gestiegen. Ja, also ich habe dann jahrelang zur deutschen Geschichte der frühen Neuzeit geforscht. Und Bauernkrieg, warum Bauernkrieg? Wenn ich über meine Karriere als Historikerin zurückschaue, dann würde ich schon sagen, dass es eigentlich ein Bogen ist mit dem Bauernkrieg. Denn das war ein Thema, als ich angefangen habe. Und ich habe gedacht, das ist das Kommende. Da wird viel geforscht. Mhm. Aber nein, 30 Jahre lang wurde relativ wenig zum Bauernkrieg gemacht. Und nach der Wiedervereinigung hat sich die Frage völlig anders gestellt, weil wir eben eine andere Geschichtsverständnis im ehemaligen Osten haben als wie im Westen. Also für mich ist es eine Herausforderung gewesen, mir selbst zu sagen, also wie hat sich das innerhalb von meinem Leben sich verändert? Wie muss ich das jetzt anders verstehen? Mhm. Und das Thema hat mich dann, also es hat mich eigentlich schon immer gepackt.
Darüber werden wir gleich noch genauer sprechen. Sie haben den Bauernkrieg erforscht. Sie haben für das Buch, das Sie dazu geschrieben haben, keine Mühe gescheut, um den Ereignissen von 1525 ganz nah zu sein. Sie sind die Schauplätze des Bauernkriegs, zumindest einige tatsächlich mit dem Fahrrad abgefahren. Viele hundert Kilometer insgesamt, hauptsächlich in Süddeutschland. Wo hat es Sie hinverschlagen auf Ihrer Fahrradtour?
Also, wir sind in Straßburg gestartet und sind dann durch Elsass durch und dann runter bis nach Freiburg und dann nach Konstanz. Also 600 Kilometer war das insgesamt. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt.
Was haben Sie gelernt?
Ich habe gelernt, wie das alles zusammenhängt. Mhm. Wie viele Verbindungen es gibt zwischen den verschiedenen Gebieten. Wie wichtig die Weinberge sind. Wie klein die Städte sind, wie eng sie am Land sind, wo die Schlachten stattgefunden haben, was für eine Landschaft das gewesen ist. Und vor allem habe ich die Entfernungen selbst spüren können.
Am nächsten
Tag, spürt man
vor
allen Dingen in den Beinen. Und das war auch wichtig. Und dann gibt es diese Landschaften, wo man plötzlich alles ein bisschen anders versteht. Also angefangen habe ich eigentlich mit einer Radtour von Mühlhausen nach Frankenhausen. Und das ist die Strecke.
Also in Thüringen?
Ja, in Thüringen. Ich war im Archiv in Mühlhausen, wollte mir Mühlhausen irgendwie ganz präsent machen, weil dort hat Thomas Müntzer gewirkt. Und dann bin ich die Route gefahren, wo Thomas Müntzer und seine Anhänger zum Schlachtfeld gegangen sind. Ich wollte mir ansehen, wie das war, also ob es schwierig ist von der Landschaft her. Und am Schluss muss man schon bergauf steigen. Und man fährt auch an verschiedenen Klöstern vorbei. Und also eigentlich gibt es überhaupt nichts mehr von diesen Klöstern zu sehen. Da sind nur ein paar Reste, ein paar Ziegel. Und wenn man bedenkt, was die Bauern gewirkt haben. Also sie haben diese Klöster zerstört, bis zum Boden. Und dann merkt man so richtig, was das heißt, wie die Landschaft dann anders ausgesehen hätte, weil es eben diese Klöster nicht mehr gegeben hat.
Aber das wäre jetzt genau meine Frage. Ist denn der Bauernkrieg heute überhaupt noch erlebbar, auffindbar,
absolut,
wenn man da mit dem Fahrrad
langfährt? Absolut. Ja, so richtig. Ich war neulich in Pferdesheim, weil ich mir die Blood Hole ansehen wollte. Und die Blood Hole ist so eine, ja, wie kann man das beschreiben? Du läufst die Straße hoch und es ist eine Art von Schlucht, würde man vielleicht sagen. Und zuerst bin ich die Straße entlang gelaufen und dann habe ich festgestellt, es gibt keinen Gehweg, eigentlich ist das blöd, du musst hoch. Und dann bin ich hochgeklettert und dann durch die Weinberge durch. Es wurde ganz matschig und dann kommst du an eine Stelle, wo du die Straße überqueren kannst. Und dann stehst du auf der Seite, wo das Schlachtfeld gewesen ist. Und du merkst überhaupt nichts mehr von dieser Bluthole. Also es ist praktisch verschwunden. Das heißt Bluthole, weil die Bauern dann gedrängt wurden, vom Schlachtfeld hinunter in die Stadt in Pferdesheim zu laufen.
Und haben dort die Bluthölle erlebt.
Ja.
Wir reden gleich weiter über die Ereignisse damals. Aber erstmal wollen wir Lyndall Roper ein bisschen besser kennenlernen. Sie sind 1956 in Australien, in Melbourne, geboren. Seit fast 10 Jahren leben und lehren sie aber in Großbritannien. Sie haben Bücher über den Hexenwahn in Deutschland geschrieben, über das Verhältnis von Körper und Psyche in der frühen Neuzeit. Eine Biografie über den Menschen Martin Luther. Warum interessiert sich die australisch-britische Forscherin überhaupt so sehr für die deutsche Geschichte?
Tja, die Antwort hat 4 Buchstaben. D-A-A-D. Wie heißt es? Deutscher Akademischer Austauschdienst.
Okay.
Und das hat mir ermöglicht, nach Deutschland zu gehen. Das war ein völliger Kulturschock für mich. Das älteste Gebäude, was ich bis dahin erlebt hatte, war so Mitte des 19. Ja, ja. Jahrhunderts. Alles war mir fremd. Ich war zum Beispiel in Ulmer Münster und habe mir das schöne Chorgestühl angesehen. Und ich dachte, das muss aus dem 20. Jahrhundert sein, weil das ist so was Schönes und die Köpfe haben so viel Ausdruck und sind so emotional. Es war mir überhaupt nicht klar, wie man das zeitlich einordnet. Das alles musste ich noch erlernen.
Mhm.
Also für mich ist es ein langer Prozess gewesen, aber ich war schon von Anfang an von dieser Kultur fasziniert.
Sie sprechen ja ganz wunderbar Deutsch.
Nein, das würde ich nicht sagen.
Doch, das ist so. Stimmt es, dass das mit Ihrer Kindheit zu tun hat und mit Ihrer damaligen Deutschlehrerin?
Ja, sie kam aus Berlin. Sie hieß Ursula Gottschalk. Sie war jüdischer Herkunft. Sie erzählte immer, sie wäre auf dem Schiff nach Australien ausgewandert, aber zuerst nach London und da war einer auf dem Schiff gewesen und den vermutet sie Henry Kissinger gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr sein könnte. Aber sie war eine sehr begabte Lehrerin. Sie hat all das, was sie uns rüberbringen wollte, ja, praktisch gemimt. Also sie wusste, wie man eine Sprache lebendig macht. Und sie gab einen auch Mut, also zu sprechen, zu hören und zu denken, ja, man wird's verstehen können.
Sie kennen ja nicht nur die deutsche Geschichte sehr gut, Sie erleben auch die deutsche Gegenwart. Sie sind seit einigen Wochen in Berlin, wieder einmal. Wie sehen Sie denn gerade dieses Deutschland, das angeblich den Bach runtergeht, in dem nichts mehr funktioniert, Brücken einstürzen, die Bahn nicht pünktlich fahren, obwohl heute hat sie es getan, ja, die Bürokratie alles erstickt. Sind Sie froh, dass Sie von all dem weit weg sind und in Oxford über die deutsche Geschichte forschen können?
Da müssen Sie mal nach England fahren. Da werden Sie schon was anderes erleben. Tja, für mich sieht Deutschland also nicht krisenhaft aus. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich denke, wir sind allgemein jetzt in einer Zeit, wo es leicht ist, pessimistisch zu sein. Aber ich finde, es gibt auch Gründe zu meinen, dass wir in interessanten Zeiten leben und dass wir was dagegen tun können oder dafür tun können.
SWR Kultur, heute mit Gregor Papst am Mikrofon und der australischen Historikerin Linda Roper. Sie lehrt im britischen Oxford und hat gerade ein vielgelobtes Buch über den Bauernkrieg von 1525 geschrieben. Für die Freiheit heißt es. Lindel, es gibt in diesem Jubiläumsjahr viele Veranstaltungen, die an den Bauernkrieg seine Bedeutung erinnern. Das Baden-Württembergische Landesmuseum in Stuttgart zum Beispiel nennt seine erste große Ausstellung Von der Wut zur Bewegung. War der Aufstand von 1525 die erste große Wutbewegung in der deutschen Geschichte?
Wutbewegung, also irgendwie, ich mag dieses Wort nicht. Wut ist auch zu einfach, denke ich, denn die Bewegung würde ich als eine, ja, zutiefst religiöse Bewegung begreifen wollen. Natürlich kann man von Wut reden, aber es ist Wut, das von einer Vorstellung beseelt ist, dass man die Welt erneuern kann und zwar besser machen und dass man auf der Seite von Christi steht, dass das alles ein spirituelles Wert hat. Und das kann ich nicht so einfach mit Wut verbinden, weil das ist viel zu einfach als Emotion.
Ich habe den Begriff deswegen jetzt einfach gebracht,
ja,
weil es damals eben die Bäuerinnen und Bauern waren, die aufbegehrten. Heute sind es Klimaschützer, die Gegner von Stuttgart 21, diesem großen Bahnhofsprojekt in Stuttgart, oder eben die Landwirte, die gegen die Streichung von EU-Subventionen protestieren, und die Bild-Zeit hat dann eben auch gleich vom neuen Bauernkrieg gesprochen. Kann man den Aufstand von 1525 auch in seiner psychosozialen Dynamik mit den modernen Protestbewegungen vergleichen?
Ja, also diese Frage habe ich mich natürlich oft gestellt. Ich würde sagen, der Unterschied ist eben dieses Religiöse. Denn diese Bauern, um auf die Straße zu gehen, mussten sie sehr viele Risiken eingehen. Und es war lebensgefährlich für die Bauern. Denn wenn du deinen Eid brichst, wenn du deinen feudalen Eid deinem Herrn gegenüber brichst und Bruderschaft mit deinen Mitrebellen versprichst, dann gehst du das Risiko ein, dass, wenn du verlierst und bestraft wird, dass du die zwei Finger, mit denen du geschworen hast, dass die abgeschnitten werden. Und danach kannst du nicht arbeiten. Du gehst auch das Risiko ein, dass du deinen Hof verlierst, dass du eventuell dein Leben verlierst. Und ich finde, um Teil an einer solchen Bewegung zu nehmen, muss man einfach absolut, ja, begeistert sein. Und es ist eine religiöse Weltanschauung, was dahinter steckt, was sehr viel mit Schöpfung und mit der Idee, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und es hängt auch damit zusammen, dass die tiefsten religiösen Werte, die man überhaupt hat, und die hängen natürlich mit dem Sakrament zusammen, die Theologie von der Messe, dass man sagt, so wie Luther das gesagt hat, dass die Laien nicht nur das Brot, sondern auch den Wein bekommen sollten. Denn gerade der Wein ist es, mit dem Christi unsere Freiheit gekauft hat, wie die Bauern das sagen. Den Hirten sowohl als den Reichsten. Also wenn man sich das klar macht, also was das heißt. Denn es war gerade der Klerus, der uns den Wein vorenthalten hat. Dann sieht man diese tiefe emotionale und religiöse Empfindungen, die damit zusammenhängen. Und das ist viel mehr als Wut, denke ich.
Trotzdem will ich den Begriff Wut noch einmal strapazieren.
Ja.
Für die Freiheit, wie gesagt, heißt Ihr Buch, es ist ja dann, wenn wir die Geschichte von hinten her denken, zur ersehnten Freiheit eben nicht gekommen. Der Aufstand der Bäuerinnen und Bauern ist am Ende gescheitert nach einem unglaublich brutalen Krieg, wie man sich das heute kaum vorstellen kann. Sie haben von der Bluthölle ja schon gesprochen. Wie sehr hat sie das eigentlich selbst wütend gemacht? Wie viel Wut steckt in ihrem Wut, in ihrem Buch?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war eher das Gefühl von einer Tragödie. Das war's. Ich habe feststellen müssen, dass ich das eigentlich irgendwie von mir ferngehalten habe, bis ich nach Lobstein geradelt bin. Da gibt es eine Geschichte, also wir wissen, dass das Dorf, also die Bauern auf der Flucht, sind alle nach Lobstein gerannt und da gibt es eine Kirche und die sind alle in diese Kirche gerannt.
Das ist ein Ort im
Elsass.
Ja,
ja, nicht weit von Saverne. Und von der Ferne versteht man, warum sie ausgerechnet dorthin gerannt sind, weil die Kirche steht auf einem Hügel und man sieht es vom Weiten. Das Dorf wurde an allen vier Ecken in Flammen gesetzt und die Bauern waren alle in der Kirche und die Flammen sind bis zu ihnen gekommen. Die haben das gemerkt, die haben alle ihre Hüter abgenommen und die Hüter an das Fenster gestellt. Und das ist das Zeichen, dass man aufgibt, denn den Hut vom Kopf zu nehmen, das ist ein Symbol, das man dann also nachgibt. Das haben die gemacht, aber es war zu spät. Und wir wissen, die Kirche ist niedergebrannt. Also, wir sind zu dieser Kirche gegangen. Ich wollte halt schauen, wie das so aussieht. Und zuerst habe ich gedacht, ja, man merkt überhaupt nichts. Dann habe ich in einer Ecke gemerkt, dass es ein so Art, wie nennt man das auf Deutsch? Ossuary heißt es auf Englisch. Und da habe ich die Gebeine.
Ach so,
und
so ein Gebeinhaus.
Ein Gebeinhaus. Mhm. Und da habe ich die Gebeine und Schädel von meinen Bauern gesehen. Und da musste ich doch feststellen, irgendwie war es mir nicht präsent, dass sie Menschen gewesen sind.
Wenn man ihr Buch liest, fällt einem tatsächlich zweierlei auf. Einmal benutzen sie relativ oft das Wort Gefühl. Sie versuchen also wirklich offenbar, sich wirklich in die Lebenswelt, in die Gefühlswelt der Bäuerinnen und Bauern damals zurückzuversetzen. Und ich glaube herauszulesen, dass sie doch eine deutliche Sympathie für die harte Lebenswelt auch der Bäuerinnen und Bauern zeigen, für ihre Sehnsüchte, für ihre Forderungen. Deshalb folgen die Kapitel ihres Buches bewusst dem Lauf der Jahreszeiten. Im Herbst geht's ja los, glaube ich, in ihrem Buch. Im Sommer des darauffolgenden Jahres endet ihre Geschichte des Kriegs. Was nimmt sie so sehr ein für die Ideen der Bauern?
Ja, das kommt vielleicht aus meinem persönlichen Engagement. Es gab diese Richtung History from Below, also Geschichte von unten. Und ja, ich war auch, ja, als ich angefangen habe und immer noch, würde ich mich als Feministin bezeichnen. Und es war für mich wichtig, nicht nur die Geschichte von den Herrschenden zu schreiben, sondern auch Geschichte immer ein bisschen schräg zu schreiben. Ich hatte das Gefühl, dass Frauen, das ist nicht mehr der Fall, aber damals, als ich angefangen habe, waren Frauen eigentlich nicht Akteure in der Geschichte. Sie haben immer gefehlt. Wir hatten einen Kurs zu Frauen in der Geschichte und es waren ausschließlich Hexen. Und ich habe mir gefragt, das kann nicht alles sein. Die haben bestimmt nicht alle Hexerei betrieben. Es kann nicht wahr sein. Also war mein Anliegen, die Geschichte aus der Sicht von Frauen zu verstehen. Und dann wollte ich auch fragen, warum machen wir das, was wir tun? Also ich habe mich auch für Psychoanalyse interessiert. Und ich denke, wenn wir Geschichte schreiben, ist es wichtig, den Mensch als Ganzes zu verstehen. Und für mich heißt es, das, was bewusst ist, also so wie ein Akteur seine Gründe oder ihre Gründe erzählt, aber auch die eventuellen Gründe, die vielleicht für ihn gar nicht offensichtlich sind oder auch nicht bewusst sind. Und ich denke, unser Handeln ist von vielen Sachen bestimmt. Und das Körperliche muss auch dabei sein, denn wir sind Menschen, die sich bewegen, die was machen, die Körper haben. Und auch diesen Aspekt wollte ich mit einbeziehen. Denn es war irgendwie der Versuch, historische Akteure nicht als reine Köpfe zu begreifen, sondern sie als Ganzes zu verstehen.
Also nicht nur der Kopf macht Geschichte,
nein,
sondern vielleicht sogar mehr noch der Körper. Da können wir kurz über Ihre Luther-Biografie sprechen. Sagen Sie ja auch, Sie wollten vor allem den Menschen Martin Luther darstellen. Und deshalb schreiben Sie über seine Essgewohnheiten, Sie schreiben über seine Verdauung, den Körperbau, ja seine Träume. Warum ist das wichtig, um Geschichte zu verstehen?
Weil wir Menschen sind und weil solche Sachen unheimlich wichtig sind, denke ich.
Es gibt also wäre die Reformation anders gelaufen, wenn Luther keine Verdauungsprobleme gehabt hätte?
Was ich nachzubilden versuche, ist, was ich Subjektivität nennen würde. Also unsere subjektive Erfahrungen, wie wir die Welt wahrnehmen und in der wir auch leben. Das kann man mit Luther wunderbar machen. Und ich habe mich zum Teil für Luther interessiert, weil da hat man ein Reichtum an Quellen. Man weiß so viel über ihn. Ja, über seine Verdauung, über wie er ausgesehen hat. Also das war das erste Mal, wo ich wusste, wie den Menschen, über den ich schreibe, ausgesehen hat. Das wusste ich nicht vorher. Bei den Hexen wusste ich überhaupt nicht, wie sie ausgesehen hatten. Für Luther ist der Körper und wie er funktioniert extrem wichtig und das hängt mit seiner Theologie zusammen. Also insofern würde ich schon meinen, Luthers Theologie unterscheidet sich und die Protestanten sind gespalten, zum Teil, weil Luther eben diese körperbezogene Theologie gehabt hat und deshalb darauf bestanden hat, dass Christi leibhaftig in den Elementen von Brot und Wein in der Messe ist.
Darüber sprechen wir jetzt. Theologie ist das Stichwort. Das gängige Bild so ein bisschen, Lindl, von den Ereignissen vor 500 Jahren ist ja, dass sich die Bauern gegen extreme wirtschaftliche Not, gegen die Ausbeutung durch ihre Grundherren gewehrt haben. Aber dann ist da mit der Reformation noch eine andere Bewegung mit im Spiel, eine religiöse, eine theologische Bewegung. Und aus dem anfänglichen Bauernprotest wurde ein blutiger Krieg. Wie wichtig war die Reformation für den Verlauf des Bauernkriegs und was war, weil wir gerade über Martin Luther gesprochen haben, dessen Rolle. Er schreibt ja 1520 seine Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen und da steht ja dieser berühmte Satz drin, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Das hören die Bauern, sie lesen es vielleicht auch und sind fasziniert. In dem Theologen Luther sahen die Bauern ihren Verbündeten.
Ja.
Richtig, war er das?
Leider nicht. Aber das wussten sie zuerst nicht. Und mein Interesse ist, ich nenne es eine bäuerliche Theologie, weil ich finde, das ist genauso religiös wie Luthers Theologie. Es schließt nicht aus, dass wirtschaftliche Faktoren darin eine Rolle spielen, natürlich, weil wir in einer Welt leben. Aber ich würde es schon als eine theologische Vorstellung erklären wollen und auch so ernst nehmen wollen.
Was meint denn genau bäuerliche Theologie? Also welche Vorstellungen hatten die Bauern?
Also die Grundvorstellung ist, dass Gott die Welt erschaffen hat, und zwar für alle. Und das heißt, die Ressourcen sollen fair verteilt werden. Also der eigentliche Grundherr kann nicht sagen, ich beanspruche die Macht über das Wasser, über die Flüsse und ihr könnt dort nicht fischen. Oder ich besitze die Wälder, ihr könnt nur Holz daraus nehmen, wo ich meine, dass ich das nicht brauche. Also zwei verschiedene Vorstellungen von Landschaft sieht man da. Und dann ist auch sehr wichtig eben dieses Verständnis, dass man jetzt eine völlig neue Erfahrung von Religion hat. Dass das, was man vorher von der Kirche gelernt hat, falsch war und eigentlich eine Ausbeutung gewesen ist.
Und was die Wut, Entschuldigung, dass ich das Wort doch nochmal benutze, was die Wut vielleicht noch gesteigert hat, das war die Tatsache, dass viele der Grundherren natürlich kirchliche Würdenträger waren, kann ich mir vorstellen. Da hat sich also das Theologische ins Weltliche und das Weltliche ins Theologische gewendet.
Ja, genau. Genau. Und diese klösterliche Grundherren, die waren zum Teil die, die die Leibeigenschaft richtig getrieben haben und darauf gepocht haben. Aber die Ideen, die kommen von Luther, wie zum Beispiel, dass eine Gemeinde das Recht haben soll, ihren eigenen Pfarrer einzusetzen und auch zu feuern, wenn er das Wort Gottes nicht richtig predigt. Das kommt von Luther. Oder diese Forderung, dass man Kommunion in beiden Gestalten bekommt, kommt von Luther.
Und das greifen die Bauern auf. Und ja, man könnte denken, die Bauern, das waren meist Analphabeten und vielleicht eher schlichte Gebiete, Bauernhaufen eben. Aber dann, mitten im Krieg, verfassen die Bauern die sogenannten 12 Artikel. Über die müssen wir auch reden unbedingt. Eine Schrift, die kennt heute eigentlich kaum jemand, da formulieren sie Forderungen nach einem besseren Leben. Und da heißt es dann, Zitat, wir haben beschlossen, dass wir frei sein wollen. Was genau meinte denn dieses Freisein? Ist ja ein revolutionärer Satz im Grunde genommen.
Ja, ja, ja. Aber es ist die Feststellung, dass man frei ist. Und das finde ich fantastisch. Und sie sagen, dass die frei sind, weil die Schrift das beweist. Also, dass die Bibel das beweist. Mhm. Ja, das ist ein Riesensatz. Artikel 3.
Manche sehen in den 12 Artikeln ja die Formulierung der universellen Menschenrechte schon vorweggenommen, lange vor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution.
Ja,
gehen Sie auch so weit?
Und ich finde, diese Erklärung muss man in seinem Kontext verstehen. Die 12 Artikel wurden zusammengestellt von Sebastian Lotzer und er hat das getan und der war ein Städter.
In
der
Memmingen,
kam aus Memmingen,
ja, richtig.
Ja, war Kirchner und hat Pamphlete geschrieben. Also er ist nicht ein Bauer gewesen. Aber man sieht, er hat sich in die Sache eingearbeitet und es gab hunderte von Beschwerdeschriften. Es ist immer gefährlich, wenn man sagt, also schreibt Ihre Beschwerden nieder. Diese lokalen Beschwerdschriften sind wunderbar. Und die haben auch theologische Formulierungen drin. Und man sieht, die sind nicht schön formuliert von der Sprache her. Die sind sehr, ja, dialektbetont. Die sind einfach toll. Und aus dieser Fülle von Beschwerden hat Lotzer dann sie alle in 12 Punkten zusammengesetzt. Und das ist eine enorme Leistung. Denn eigentlich ist damit ziemlich alles auf 12 Punkte gebracht worden.
Nennen Sie mal die 3 wichtigsten.
Ja, die sind alle wichtig.
Ja.
Und alle auf verschiedenen Arten. Aber Nummer 3, um die Freiheit. Nummer 1, dass jede Gemeinde das Recht haben soll, ihren Prediger zu holen. Und dann diese Vorstellungen, dass Jagd und Fischen und Wasser und Holz für alle als Ressource da sein soll. Also, dass Gott die Schöpfung für die Menschen freigemacht hat. Und das ist natürlich sehr interessant. Es ist nicht unser ökologisches Verständnis, weil wir meinen, die Natur hat einen Wert an und für sich. Nein, so wie Sie es sehen, hat Gott die Schöpfung für die Menschen geschaffen, also ganz entgegengesetzt. Aber es ist auch nicht die Auffassung, dass man diese Ressourcen einfach rücksichtslos ausnutzen sollte. Das ist es nicht. Wir müssen uns klar machen, das ist eine Forderung, die in einer Zeit gemacht wurde, bevor die Industrialisierung, bevor diese feldwirtschaftliche Ausnutzung, was heute möglich ist.
Sie haben es vorhin ja gesagt, nicht? Wie schützt man die Ressourcen der Erde zum Nutzen aller? Also es klingt ja ungeheuer modern im Grunde genommen. Lassen Sie uns kurz nochmal bei Martin Luther bleiben. Er ist erst der Rebell und erzählt den Bauern von der Freiheit eines Christenmenschen. Dann wechselt er die Seiten, bekämpft die Bauern, wo und wie es nur geht. Im Grunde genommen hat Luther die Bauern betrogen. Was hat das mit denen gemacht?
Tja, man kann es natürlich so sehen, aber von seiner Perspektive aus gesehen war das eine andere Geschichte. Er sah das Ganze als eine Bedrohung und er hat schon vorher seine Theologie von weltlicher Autorität in einer Schrift gefasst. Und das ist eine augustinische Lehre. Und danach heißt es, dass man den weltlichen Obrigkeiten immer gehorchen muss und dass ein Aufstand unerlaubt ist. Also nach seiner Perspektive war ein Aufstand einfach immer zu bekämpfen.
Freiheit nur in der Theorie.
Freiheit als spiritueller
als Utopie.
Wert, würde ich sagen.
Also vielleicht ist das ja auch ganz falsch, immer sozusagen die Bauern in direkten Bezug zu Martin Luther zu setzen. Es gab ja, wie Sie gesagt haben, viele hunderte Prediger, die damals wirklich ein ganz neues Gedankengut.
Ja, ich würde sagen, das waren Ideen, die dann in der Luft waren. Ja. Und jeder, und vor allem, es ist gemischt, Schrift und orale Gesellschaft. Ja. Und viele haben diese Ideen durch das Hören bekommen. Und dann haben sie sie natürlich weiterentwickelt. Mhm. Und Luther konnte das natürlich nicht mehr bestimmen. Und es gab sehr, sehr viele Priester, ehemalige Mönche. Also wir wissen von so 200 in Südwestdeutschland allein, die an der Bewegung irgendwie teilgenommen haben. Also es war eine große Gruppe von Predigern, die im Bauernkrieg, ja, gepredigt haben, manchmal mit ihren Gemeinden gegangen sind, die Schreibarbeit für die Haufen gemacht haben zum Teil. Also sie haben eine große Rolle gespielt.
Über einen bekannten Namen müssen wir noch kurz sprechen, Thomas Müntzer. Im Unterschied zu Luther wechselt er nicht die Seiten, sondern treibt die Bauern, führt die Bauern selbst an in die Schlacht und kommt dabei auch ums Leben. Das klingt für unsere heutigen Ohren konsequent im Grunde genommen, aber ich glaube, Sie sind kein Fan von ihm, oder? Es ist ein unangenehmer Zeitgenosse, sagen Sie.
Ach, ja, Müntzer ist eine Figur, der ist einfach sehr kompliziert. Auf der einen Seite versteht er dieses Gefühl, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. Er ist ein Theologe des Leidens. Er versteht das wie kein anderer. Er versteht die Position von den Niedergedrückten. Und er kann das zur Sprache bringen. Und zwar mit einer metaphernreicher Sprache, mit einem Rhythmus, mit einer Anziehungskraft, was man nur bewundern kann. Und im Grunde genommen ist Müntzer ein Mystiker. Mhm. Wenn er in Altstädt ist, also das erste große Stadium seines Wirkens, wo er festen Fuß, also richtig gefasst hat, was macht er als Erstes? Er macht eine deutsche Liturgie und lässt es drucken und sogar mit den Noten, mit der Musik. Das war sein Hauptanliegen und seine Musik ist auch den Gregorianischen sehr ähnlich. Also ist eine Art von Musik, was für Meditieren geeignet ist, für das sich offenhalten für die Stimme Gottes. Und darum geht es ihm eigentlich, dass die Stimme Gottes jetzt zu uns kommen kann und dass wir uns öffnen dafür sollen. Also ganz anders ist Luther. Wenn er Musik benutzt, dann ist es sehr an Volksliedern nah. Eine andere Art, mit Musik umzugehen.
Sagen Sie, wann war eigentlich klar, dass die Bauern diesen Krieg niemals gewinnen würden? Also woran ist er letztlich, der Bauernkrieg, woran ist er letztlich eigentlich gescheitert?
Man hat vorher gemeint, dass ein Ausgleich vielleicht möglich gewesen wäre, dass man hätte verhandeln können. Und es gibt Indizien dafür, dass man das hätte vielleicht erreichen können. Ich bin nicht so überzeugt, denn ich denke, in dem Moment, wo die Herren ihre militärischen Kräfte wieder beisammen hätten, war es klar, dass sie das nicht dulden würden. Und ich würde schon meinen, in dem Moment, wo die Schlacht bei Pavia stattgefunden hat und wo die Landsknechte aus Italien dann zurückgekommen sind und wo es dann für die Herren möglich war, sie einzubewerben, dann war schon klar, dass die Bauern verlieren würden. Sie haben verloren, weil sie militärisch nicht so ausgebildet waren wie die Herren. Und weil sie keine Kavallerie gehabt haben.
Ich frage mich, ist das eine Art Gesetzmäßigkeit in der deutschen Geschichte, vielleicht nicht nur in der deutschen Geschichte, aber vor allem dort, dass reformatorische Kräfte oft an der eigenen Unfähigkeit zur Einheit, zur Einigkeit scheitern. So war es ja dann auch später bei 1848, 49, so war es dann noch später in Weimar. Gilt das in irgendeiner Weise auch für den Bauernkrieg?
Ja, dass die Evangelischen sich spalten würden, das passiert eigentlich im Laufe des Bauernkriegs. Und ich glaube nicht, dass das den Bauern und den Rebellen von vornherein klar war. Ich würde es vielleicht sogar andersrum sehen, denn das Problem für die Bauern war, wenn sie einen Haufen von über, ja, sagen wir mal 10.000 Menschen zusammen haben, dann haben sie echt ein Problem. Denn wie versorgen sie so eine Menge? Das ist das Problem. Was machen sie, wenn es keine Klöster mehr gibt, wo man die plündern kann? Und wie geht man damit um? In dem Moment, wo man diese Grenze erreicht hat, dann ist man vor der Frage konfrontiert, was machen wir jetzt? Machen wir eine Schlacht oder machen wir nichts? Wenn wir nichts machen, dann gehen alle so langsam nach Hause. Denn wir müssen diesen Druck, diese Spannung muss irgendwie erhalten bleiben, sonst gehen alle auseinander. Aber in dem Moment, wo man eine Schlacht ansagt, ist man sehr gefährdet. Und das müssen sie irgendwo gewusst haben. Also eigentlich ist es nicht möglich, ein Heer von allen geeint zusammenzustellen, weil das hätte die Möglichkeiten der Versorgung einfach übertroffen. Besser wäre, von meiner Sicht aus gesehen, so einen Guerillakrieg zu führen. Aber sie waren nicht imstande, das zu tun, weil sie eben gedacht haben, Gott stand auf ihrer Seite und in einer Schlacht würden sie den Sieg bekommen. Und sie würden auch Bruderschaft erreichen können mit ihren Herren. Also so naiv, wie es klingt, das war echt der Traum irgendwo. Ein Traum von Versöhnung. Und in der Hinsicht auch, nicht von Wut, sondern ein Verlangen nach Versöhnung und ein faires Leben. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Sagen Sie noch kurz, was passierte eigentlich nach 1526? Eine Bewegung von unten war gescheitert. Gott stand offenbar nicht auf der Seite der Bauern. 70.000
Ach, das wissen wir nicht.
Bis 100.000 Menschen sind damals, glaube ich, gestorben, so Pi mal Daumen. Welche Wirkung hatte der Bauernkrieg langfristig?
Wir werden nie wissen, wie viele um das Leben gekommen sind, aber es ist sicher eine enorme Zahl. Ja, danach gab es ja ab und zu schon mal Versuche, wieder einen Aufstand zu machen. Die sind aber auch gescheitert, zum Teil, weil die Obrigkeiten damals sehr hellhörig waren. Die haben echt aufgepasst. Und wo es überhaupt Gerüchte gab, dann sind sie eingeschritten. Aber ich würde sagen, diese Ideen sind nicht gestorben, sondern man sieht, viele von diesen Ideen tauchen wieder bei den Täufern auf. Dabei nennen sich die Täufer sehr ausdrücklich Schwester sowohl wie Bruder. Also diese Brüderlichkeit, was bei dem Bauernkrieg so extrem wichtig gewesen ist, wird bewusst jetzt auch auf die Frauen angewandt. Und die Frauen spielen eine sehr aktive Rolle bei den Täufern. Also da sieht man schon, dass diese Vorstellungen und im Täufertum gibt es sehr, sehr viele utopische Ideen. Und Täufertum ist auch das falsche Wort, weil das eine bunte Bewegung ist. Und eigentlich ist kein einziger Name richtig. Also diese Ideen leben schon weiter. Und man sieht auch, die bleiben in der Erinnerung. Dass wir zum Beispiel heute noch von der Blood Hole wissen, dass wir auch von der Blutrinne in Frankenhausen noch wissen. Das zeigt schon, dass diese Erinnerung eigentlich in der Landschaft festgehalten wird und dass man daran gedacht hat.
Stichwort Frauen noch ganz kurz. Der Historiker Peter Blickler hat ja den Bauernkrieg als Aufstand des gemeinen Mannes bezeichnet. Damit meinte er natürlich nicht, dass da nur Männer gehandelt haben, sondern dass sich eben nicht nur Bauern, sondern eben auch adelige Ritter und so weiter diesem Aufstand angeschlossen haben. Aber es gab tatsächlich ja nicht nur die Bauern, sondern eben auch die vielen Bäuerinnen im Bauernkrieg. Nicht nur Brüder, sondern auch Schwestern, schon vor den Täufern. Aber über deren Rolle weiß man eigentlich immer noch so gut wie nichts, oder?
Also der gemeine Mann war schon immer für mich ein problematischer Begriff. Denn wenn man das auf die Frau übersetzt, dann heißt es die gemeine Frau. Und was war die gemeine Frau? Sie war die Prostituierte. Mhm. Und in diesem Widerspruch, finde ich, sieht man sehr viel. Und ich denke, gemeiner Mann, dieser Ausdruck hilft mir nicht weiter, weil natürlich wollte Blickdele damit zeigen, dass es nicht klassenspezifisch war, dass es nicht nur bäuerlich war, sondern dass man sehr viele Stände ansprechen wollte. Und da hat er sicher recht. Nur man muss diese Gruppen auseinanderhalten, um zu verstehen, warum die Bündnisse nicht gehalten haben. Also wenn man vom gemeinen Mann, und übrigens gemeiner Mann ist nicht das, was die Rebellen sich genannt haben. Also insofern... Ja. Ist es ein irreführendes Wort, das kommt von der obrigkeitlichen Seite. Sie haben einander Bruder genannt und ich finde, das ist extrem wichtig und das müssen wir uns klar machen.
Gibt es denn bekannte Namen von Schwestern im Bauernkrieg, Frauen,
die wir heute nicht kennen? Also das Wort Schwester, ich bin nicht darauf gestolpert, in dem, was ich gelesen habe. Und natürlich kommt es von daher, dass der ganze Schriftverkehr von einem Haufen zum anderen, wo es immer um Brüderlichkeit und Bruder dies und Bruder das, das ist natürlich unter Männern geschrieben. Aber das heißt nicht, dass Frauen nicht eine Rolle im Bauernkrieg gespielt haben. Natürlich, die waren überall dabei. Die haben zum Teil die Nachrichten dann weitergeleitet. Die haben das, was man geplündert hat, dann ja versteckt unter Umständen. Und danach haben sie ihre Männer geschützt, weil sie ihren Namen nicht preisgegeben haben, nicht gesagt haben, wo sie sich jetzt aufhalten. Mhm. Und dazu gehört viel Mut. Und die wurden also echt gedroht mit Verlust des Hofs und so weiter. Aber sie haben das trotzdem gemacht.
In Böckingen gibt es ein relativ bekanntes Denkmal an eine Frau im Bauernkrieg.
Ja, das ist an die Schwarze Hofmännin. Und das ist eine wunderbare Statue. Ich mag diese Statue. Und ja, ursprünglich war die Statue so aufgestellt, dass es über die Felder guckte. Aber irgendwie in Böckingen hat man dann ein Hochhaus dahingestellt und jetzt steht sie vor einem Hochhaus. In dieser Statue, was ich so toll daran finde, ist, dass die Böckingerin sehr viel Platz nimmt. Sie ist eine starke Figur, sie ist mächtig und sie ist nicht schön. Und das ist einfach toll. Denn wir müssen uns irgendwie diese Bewegung nicht als etwas Romantisches sehen, sondern wir müssen ihr Leiden und ihr Tun, was manchmal auch, also es war nicht höflich, sagen wir mal so. Und die Schwarze Hofmännin, die war eine, die geprahlt hat, sie hätte das Fett des Grafen in ihre Schuhe eingerieben. Also sie hat öffentlich sich dazu bekennt, tatkräftig an einem Massaker teilgenommen zu haben. Für eine Frau sehr ungewöhnlich. Aber sie hat auch diesen tollen Humor. Sie hat sich auch vorgestellt, wie die adligen Damen dahergehen sollen. Also man soll ihr die Kleider an ihrem Hintern abschneiden, damit die dahergehen wie die gerüpften Gänse. Irgendwie ein tolles Bild, finde ich. Aber diese grobe Art von Humor, ist uns schon ein bisschen erschreckend, oder?
Also man sieht auf alle Fälle, vergessen ist dieser Krieg dann doch nicht so ganz, vor allen Dingen hier in Süddeutschland nicht. Es gilt ihn vielleicht trotzdem in diesem Jahr neu zu entdecken. Es wird auch noch eine ganze Reihe von Tagungen, Ausstellungen zum Bauernkrieg geben. Auf eine sei schon hingewiesen, die große Landesausstellung Uffruhr im Kloster Schussenried, in Bad Schussenried, die Ende April startet. Da können Sie wieder mit dem Fahrrad hinfahren, wenn Sie möchten.
Leider mit dem Flugzeug.
Lyndall Roper, herzlichen Dank für den Besuch
beim
SWR Kulturgespräch.
Ich bedanke mich.
Zum Schluss nochmal der Hinweis aufs Buch Für die Freiheit der Bauernkrieg 1525. Erschienen ist es im S. Fischer Verlag. Danke, Lyndall. Danke Ihnen allen fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.